Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Kunzendorf liest den zweiten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Francescas Kindheit war erfüllt von den Geschichten, die ihr Vater erzählt hat. Seine Erlebnisse im Krieg in einem Land, das er Russia, Russland nannte, kindgerecht aufbereitet. Aber 80 Jahre später stellt die Tochter fest, dass das die Ukraine war, die heute um ihr nationales Überleben kämpft. Der Vater war gezwungen zu lernen, was Krieg bedeutet. Sie, geboren 1964, kennt nur den Frieden. Die Orte, von denen der Vater erzählte und die, an denen heute wieder gekämpft wird, sind dieselben. Es gibt eine starke Verbindung zwischen den beiden Kriegen, die auch vom Verursacher des aktuellen, Wladimir Putin, immer wieder betont wird. Wieder beginnt die Lesung mit einem Zitat aus einem der drei Bücher des Vaters. Das Kapitel trägt den Titel Walenki.
Und die Schuhe? Ich sah auf meine Schuhe und begriff, dass ich verloren war. An Annas Hand. Nur zwei Episoden deines Krieges waren es wert, in die epischen Dichtungen der Familie aufgenommen zu werden. Die erste trägt den Titel Die Hühner von Kalitwa und spielt am großen Bogen des Don. Dabei handelte es sich nicht um eine gewöhnliche Flussbiegung, die etwas weiter war. Der große Bogen des Don, sagtest du, mit einem langgezogenen O, das wie ein mächtiger Strom zwischen den Ufern der Konsonanten dahinfloss. Großer. Diese fünf Wörter beschworen einen Ort voller Wunder und Legenden, wie der Beginn eines Märchens. Es war einmal mein Vater am großen Bogen des Don. Er war 23 Jahre alt und hatte ein Dutzend Männer der italienischen Gebirgsjäger unter seinem Kommando. Er hatte kalte Füße und sorgte sich um die kalten Füße seiner Alpini. Soldat Kurk, die Hühnersoldaten, so nannten die sowjetischen Soldaten die Männer der 8. italienischen Armee, der sogenannten Armir, Armata Italiana in Russia, mit ihren Federn auf den Helmen, die aus Alpini und Bersaglieri bestand. In Wirklichkeit befanden sich die Bersaglieri in einem völlig anderen Frontabschnitt als eure Division Julia. Und hier waren deine Beschreibungen, wie so häufig, bemerkenswert ungenau. Doch mir war das egal, solange du bei mir oder meiner Schwester auf dem Bettrand gesessen und erzählt hast. Im Zimmer war es dunkel. Nur aus dem Flur fiel ein schmaler Lichtspalt durch die angelehnte Tür und du erzähltest leise, wie sich die Nacht geheimnisvoll und unerbittlich auf die schneebedeckte Steppe herabsenkte, während ihr, du und deine Alpini euch langsam aus den Schützengräben herauswagtet. Das war immer der spannendste Moment der Geschichte, denn dann hast du die Hände vor dem Mund zusammengelegt, den Kopf nach hinten geworfen und ausgestoßen. Au! Ein melancholisches Heulen, bedrohlich und wild und vor allem verblüffend real. Da war ich mir ganz sicher, obwohl ich noch nie einen echten Wolf hatte heulen hören. Dann verwandelte sich die Zimmerdecke unserer römischen Wohnung in den glasklaren Himmel sibirischer Nächte und in meinem Bett jagten mir die Lust und die Angst einen magisch kalten Schauer über den Rücken. Am anderen Flussufer, so hast du deine Erzählung fortgesetzt, standen die Soldaten der Roten Armee. 20-mal so viele wie ihr, die armen, wehrlosen Alpini mit eurer schlechten Ausrüstung. Ein Angriff wäre verheerend gewesen. Das wusste ihr Kommandeur sehr genau, Generalleutnant Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Er hätte seine Soldaten gerne auf euch losgelassen. Doch seine Männer stammten, und keiner weiß, woher du das als blutjunger faschistischer Leutnant wusstest, jedenfalls wusstest du es, aus Bojazien, Jakutien und Tuwa, von den äußersten Rändern Sibiriens. Und mit der Sicherheit eines Anthropologen des 19. Jahrhunderts wusstest du auch, dass diese Leute große Angst vor Wölfen hatten. Größere Angst als vor den Geschützen, hast du hinzugesetzt, vor dem Maschinengewehrfeuer und sehr viel größer als vor den Hühnersoldaten. Und wirklich, wenn die Sowjets das Geheule hörten, erstarrten sie. Viele Nächte lang habt ihr durchgeheult und die sibirischen Soldaten ließen euch in ihrem heidnischen Entsetzen in Ruhe. Es war eine aberwitzige, nicht besonders glaubhafte Geschichte, die vor der Gegenoffensive der Roten Armee abbrach, die natürlich, Wölfe hin oder her, irgendwann kam. Das hast du nicht erzählt. Es wäre wohl auch naiv, von Kriegsheimkehrern wahre und vollständige Geschichten zu erwarten. Man käme ja auch nie auf die Idee, Odysseus zu fragen, wie er sich als ausgewachsener, stattlicher Mann unter dem Bauch eines Schafs hatte verstecken können. Am Ende zählt nur, dass er wieder da ist, dass Polyphem ihn nicht verschlungen hat. Und wenn du bei mir auf dem Bettrand gesessen hast, war klar, dass du den Krieg bzw. den Zyklopen überlebt hattest. Das genügte mir. Im eigentlichen Mittelpunkt der ehrwürdigen, innerfamiliären Saga »Papa in Russland« steht aber eine andere Episode. Sie heißt »Die Geschichte der Valenki«. Dies ist ihre offizielle Version. Auch die Wolfshühner hatten die sowjetische Gegenoffensive nicht aufhalten können und so ist nun die gesamte italienische Armee versprengt. Man muss sich die Bildfläche wie leergefegt vorstellen. Keine Kolonnen zerlumpter, notdürftig in Decken und Mäntel gehüllter Soldaten, wie wir sie von den Fotos des Rückzugs aus Russland kennen, der in Wahrheit größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war. Nur du und deine armen Alpini sind zu sehen, ihr lauft durch die eisige Steppe. Allein im blendenden Weiß, ohne Essen und Munition. Wenn ihr einem Trupp Sowjetsoldaten oder schlimmer noch Partisanen begegnet, ist es aus mit euch. Ihr seid trunken vor Müdigkeit und habt vor allem kalte Füße. Eiskalte Füße. Erfrorene Füße. Nichts an der Kleidung der Amir eignet sich für einen Feldzug in Russland. Doch über die Stiefel wirst du später einmal schreiben, das ist kein Schuhwerk, das ist ein Verbrechen. Ihr lauft und lauft durch den Schnee wie in einem Gruselmärchen. Manchmal stolpert einer deiner Männer und fällt hin. Die anderen helfen ihm wieder auf. Wie lange noch, fragst du dich. Wann passiert das Unsagbare, dass ein Alpino zu Boden sinkt und seine Kameraden genau wie du so am Ende ihrer Kräfte sind, dass sie ihn einfach liegen lassen? Einige der Männer könnten deine Onkel sein. Manche sind doppelt so alt wie du. Doch du bist ihr Offizier. Du hast ihnen und mehr noch dir selbst geschworen, sie nach Hause zu bringen. Du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass ihre Frauen nicht zu Witwen werden, wie die Frau deines Adjutanten. Da taucht ein Gebäude auf, genauer gesagt ein Lagerhaus. Wie sieht es aus? An diesem Punkt deiner Erzählung stellte ich mir immer einen Würfel aus billigem Metall vor. Das war für mich ein Lagerhaus, wie in einem Gewerbegebiet außerhalb von Rom. Natürlich stimmte das nicht, aber ich erinnere mich nicht an deine Beschreibungen. Ganz sicher war es keine Isba, wo allein der schöne Klang des Wortes schon Wärme und Gastfreundschaft ausstrahlt und mich an die Almhütten in den Dolomiten erinnerte, nur eben versetzt in die weiße Ebene Russlands und bewohnt von blonden Frauen mit geblümten Kopftüchern. Das Lagerhaus jedenfalls, das ihr dort in der Ferne seht, ob aus Blech oder nicht, ist ganz sicher keine Isba. Vorsichtig schleicht ihr euch an. Die Steppe ist menschenleer und das Lager auch. Geheimnisvollerweise, wundersamerweise ist die Tür nur angelehnt. Ihr öffnet sie und schaut hinein. Unvorstellbare Reichtümer offenbaren sich euren Blicken. Essen, Munition, Ausrüstung. Eine wahre Schatzkammer und der sowjetische Drache, der sie bewacht, ist nicht da oder schläft. Ungläubig über so viel Glück betretet ihr den Raum. Die Munition lasst ihr links liegen. Wenn der Feind euch überraschen sollte, fegt er euch in eurem erbärmlichen Zustand ohne dies hinfort. In der Standardversion der Geschichte beißt ihr in ein paar Würste, in einer anderen Variante lasst ihr Kartoffeln mitgehen. An dieser Stelle frage ich mich immer, wie sollen sie denn rohe Kartoffeln essen? Oder wolltet ihr die unterwegs kochen? Aber ich habe eben keine Ahnung vom Krieg. Dann endlich entdeckt ihr den größten Schatz in dieser Wunderhöhle, Valenki. Diese weichen und warmen Filzstiefel, die ihr an den Füßen der russischen Bauern gesehen habt, die in Wahrheit ukrainische Bauern waren und um die ihr sie so beneidet habt. Ihr vergesst alles andere, Würste, Kartoffeln, die nicht angerührte Munition und lauft zu den Regalen mit den Schuhen. Ihr zieht Mussolinis verbrecherische Schuhe aus. Vielleicht werft ihr sie sogar wütend in die Ecke, wie es auch die verdient hätten, die sie euch gegeben haben, und schlüpft in die Valenki. Dank der Valenki werden eure Zehen nicht erfrieren und ebenso wenig eure Fersen, was noch schlimmer ist. Dank dieses unbeschreiblichen Schatzes aus Filz müsst ihr nicht mit lahmen Füßen und ohnmächtig in den Schnee sinken und auf den Tod warten, während die erschöpften Kameraden sich weiterschleppen und euren letzten Blicken ausweichen. Ihr seid gerettet. Ich erinnere mich noch gut an diesen Punkt der Geschichte. In deinen Augen das verschmitzte Aufblitzen des Unterlegenen, der es den Großen zeigt. David, der Goliath besiegt. Jerry, der Tom an der Nase herumführt. Du und deine armen Alpini, ihr wart die Kleinen, die die Rote Armee austricksen. Mehr noch, den General Winter, der einen von den Füßen aus ganz langsam tötet. Ja, der selbst Napoleon besiegt hat, aber euch nicht. Dich nicht. Im Sprachgebrauch unserer Familie standen die Walenki für weit mehr als nur für Schuhe. Sie waren ein Synonym für Überleben, für Glück und für Heimkehr. Das genaue Gegenteil von Krieg, könnte man sagen. Was ist das Gegenteil von einem lauten, harten und todbringenden Panzer? Antwort: Die weichen, leisen Schritte von zwei warmen Füßen in Walenki. Sie sind das Leben, das den Tod besiegt. Der einfache Wollfilz, der über die Waffen triumphiert. Dank der Walenki konnten du und deine armen Alpini nach Hause zurückkehren. Phrasen. Im Krieg, denke ich, sieht es oft so aus, als seien wir alle tot, als sei alles vorbei. Aber dann tauchen die Überlebenden auf, zählen durch und stellen fest, dass immer jemand am Leben bleibt. Rückkehr mit dem Verrückten. Doch es war zu spät. Dein Krieg aus Schnee und Pappsohlen, in Wahrheit bestanden eure Schuhe aus Lederresten, was fast noch schlimmer war, hatten schon so viele andere Autoren erzählt. Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern oder Giulio Bedeschi. Und vor allem war er seit einem Vierteljahrhundert vorbei. Eine halbe Ewigkeit. Italien war zum Glück nicht mehr das Land, das dich in den Krieg geschickt hatte. Es war aber auch nicht mehr das Land, das es bei Kriegsende gewesen war. Geschichten von Schützengräben im Eis und von kalten Füßen interessierten das Publikum nicht mehr. Die Italiener wollten an anderes denken. Schließlich erschien dein Roman in einer Buchreihe für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, wie es auf der Rückseite des Umschlags hieß. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflage war, wahrscheinlich niedrig. Dein Buch stieß auf allgemeines Desinteresse, nur Alberto Moravia schrieb eine kurze, lobende Rezension. Als ich deinen Roman mit 12 Jahren zum ersten Mal las, ich passte also exakt in die Zielgruppe, fand ich zwischen den Buchseiten den ausgeschnittenen Artikel, sogar mit einem Bild von dir. Ich erkannte deinen leicht ironischen und argwöhnischen Gesichtsausdruck, den du auch auf Familienfotos immer hattest, als seist du nur zufällig auf dem Bild. Und ich fand es sehr eigenartig, diese Miene in einer Zeitung abgedruckt zu sehen. Erst viele Jahre später habe ich begriffen, wie sehr dich der geringe Erfolg des Buches getroffen haben muss. In unserer Familie hingegen wurde dein Buch wie eine Reliquie behandelt. Rückkehr mit dem Verrückten. Was für ein absurder Titel, Papa. Weil der Verrückte seinen Verstand erst auf der vorletzten Seite verliert. Vor allem aber ist der Titel irreführend, weil er auf etwas verweist, das erst nach dem Ende des Romans passiert. Der erschöpfte Leutnant Marco, dein alter Ego, der sich mit seinen Männern durch die eisige Steppe schleppt, nur Pinon ist nicht mehr da. Und seinen Unteroffizier Chiarin hinter sich herzerrt, der alle paar Meter auf die Knie sinken und sich dem Schnee in Liebe ergeben will. All das geschieht erst hinterher, nach dem Ende des Romans. Der Leser kann es sich nur ausmalen, nachdem er das Buch zugeklappt hat. Sagen wir es so, Rückkehr mit dem Verrückten ist ein völlig falscher Titel. Und vielleicht trotzdem der einzig richtige. So sieht er also aus, dein Rückzug aus Russland. Der größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war. 4 Worte auf dem Umschlag, mehr nicht. Und was sie beschreiben, passiert erst nach der letzten Seite. Keine schlechte Strategie gegen die verhassten Phrasen. 40 Jahre nach der Veröffentlichung deines Buches hast du ein Fernsehinterview gegeben. Irgendwo habe ich das Video noch. Dein Mund macht nicht mehr richtig mit und deine Augen sind immer noch wunderschön, aber sie blicken auch wehrlos wie bei einem alten Mann. 2 Jahre später solltest du weitergehen. Der bekannte Journalist spricht dich mit Leutnant Melandri an. was mir reichlich bizarr vorkommt. Weder in der Familie noch sonst wo hat dich bisher jemand mit dem Dienstgrad in Verbindung gebracht, den du damals im Krieg hattest. Doch du korrigierst ihn nicht und wirkst auch nicht überrascht oder verlegen. Plötzlich spielen die 65 Jahre als Zivilist auf einem Kontinent des Friedens keine Rolle mehr. Du bist wieder der blutjunge, im Schnellverfahren ausgebildete Offizier. Einer von uns ist verrückt geworden, mein Unteroffizier. Er hieß Kjarin. Du redest im Präsens der ewigen Dinge. Wir sitzen gerade in einem Keller in Karkovo, als er die Nachricht seiner Frau empfängt, dass er ein Kind bekommen hat. Unter uns sind viele alte Leute, auch ein paar Frauen und ein Kind. Dann werden wir beschossen, es ist nicht ganz klar, ob von den Deutschen oder den Russen, und das Kind stirbt. Da verliert der arme Kerl den Verstand. Darum haben wir unter anderem auch einen Verrückten mit zurückgebracht und darum heißt das Buch »Rückkehr mit dem Verrückten«. Aus deinen Worten spricht das Unvermeidliche. Ein Kind in der Wiege wird von einem der vielen Milliarden Geschosse des Zweiten Weltkriegs in den Kopf getroffen und darum verliert ein Unteroffizier den Verstand, der seit mindestens 3 Jahren nichts anderes gesehen hat als Krieg. Ein ganz natürlicher, offensichtlicher, ja unabänderlicher Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Als genau das beschreibst du auf den letzten Seiten deines Buches Kjarins Wahnsinn. Auch im Krieg gibt es eine Grenze des Grauens, das ein Mensch ertragen kann. Und diese Grenze ist der Tod eines Kindes. 3 Jahre nach Ende des weltumspannenden Gemetzels starb deine Erstgeborene wenige Minuten nach ihrer Geburt. Damals, so wird erzählt, habe man dich zum ersten und letzten Mal weinen sehen. Und das heißt, du hättest viele Tage lang nicht damit aufgehört. Du warst mindestens so untröstlich wie die Mutter des Kindes. Jahre später vertraute Tante Maria Theresa mir an, sie habe damals gefürchtet, du könntest den Verstand verlieren. Genau wie Unteroffizier Kjarin. Was bringt es, einen Krieg zu überleben, wenn auch in Friedenszeiten Kinder sterben? Ich weiß nicht, ob du deine Kriegserinnerungen sofort nach deiner Rückkehr von der Front aufgeschrieben hast, als du lungenkrank im warmen Sanatorium lagst. Oder später, als du auf einem Straßenmarkt Autoreifen verkaufen musstest, weil du Ehre und Arbeit verloren hattest. Sicher ist nur, dass die Schlüsselszenen deines Kriegs, wie sie in der Familienmythologie überliefert wurden, in deinem Buch nicht vorkommen. Diese heiteren Episoden wurden erst Jahre später unverzichtbarer Teil des Kanons, wenn sie nicht überhaupt erst dafür erfunden wurden. Ungenauigkeit. Sie folgten den Panzern des heimkehrenden Siegers, erzählte meine Mutter, und hielten vor den Toren einer großen Stadt, die Rom hieß. Denn bei uns waren die Sonne, das Meer, die Luft und die Erde so gut, dass sie zur Rast einluden. Die sibirischen Frauen folgen der Sonne. Es gab noch andere Geschichten von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt, doch sie wurden nur angedeutet, schwangen, unausgesprochen mit. Nicht du hast sie uns erzählt, das taten wir schon selbst, dein Frauenchor. Du hast sie lediglich unwidersprochen stehen lassen. Die erste Geschichte war die komplizierteste, trotzdem war sie weit verbreitet. Die Erinnerung oder, besser gesagt, die Geschichtsvergessenheit einer ganzen Nation war an ihrer Entstehung und Konsolidierung beteiligt. Viele Menschen erzählten diese Geschichte. So fiel es uns leicht zu glauben, dass sie auch auf dich zutraf. Es war die Geschichte von den italienischen Soldaten, die von einem mörderischen Regime zum sinnlosen Schlachten in die eisige Steppe geschickt worden waren, schlecht ausgerüstet und in Schuhwerk, das eigentlich ein Verbrechen war. Soldaten, die sich nach ihrer Rückkehr von dem Regime abwandten, das sie losgeschickt hatte. Alle oder fast alle. Auch jene, die bis dahin Mussolini wie die Lemminge gefolgt waren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie in ihrem Leben nichts anderes als den Faschismus kennengelernt, so ging die Erzählung. Doch der böse Krieg hatte schließlich all die Fäulnis und das Elend dessen offengelegt, was seither der große Betrug genannt wurde. Die Italiener, ein hintergangenes Volk der Arglosen. Und nachdem das Eis der Steppe alle Illusionen verbrannt hatte, griffen sie in Scharen zu den Waffen und schlugen sich auf die Seite der Partisanen, der Resistenza. Auch du, so ließen sich die wirkmächtigen Stilmittel der Auslassung und der Ungenauigkeit deuten, ohne dass nur einmal in der Familie darüber gesprochen wurde. Sobald du den Krankensaal verlassen durftest, in dem Bianca deine Zehen auf Vollständigkeit überprüft hatte und der leidvolle, monatelange Aufenthalt im Sanatorium beendet war, hast du dich angewidert von dem Regime abgekehrt. Auch du warst vom Russland-Feldzug, der in Wahrheit größtenteils ein Ukraine-Feldzug war, als Antifaschist zurückgekommen. Auf Massimo Rendina traf diese Geschichte zweifelsohne zu, den künftigen Partisanenführer. Max, der Journalist, den du nicht verrietst und der dir das Leben rettete. Ihr hattet viele Gemeinsamkeiten. Ihr wart beide groß und intelligent und konntet gut schreiben. Ihr hattet beide vor dem Krieg an den Literaturwettbewerben teilgenommen, mit denen die Faschisten den besten Nachwuchs der Nation heraussiebten. Ich will nicht ausschließen, dass es von Massimo ähnliche Fotos gibt wie jenes, auf dem du im Schwarzhemd die Auszeichnung für deinen Pressetext erhältst, die mit einer Veröffentlichung einherging. Es war das Jahr 1938, du warst 19 Jahre alt und fast alle Italiener waren damals, sagen wir mal so, große Betrogene. Und auch Massimo wurde in die Ukraine geschickt, ein Jahr vor dir als Infanterist. Doch zu seinem Glück steckte er sich vor der großen Katastrophe mit Flecktyphus an und durfte nach Hause. Später wart ihr Kollegen in dieser vermaledeiten Redaktion. Nur, dass er sich jeden Rest von Schwarz von der Seele gekratzt hatte, nicht nur von seinem Hemd, und tatsächlich bei der Resistenza war. Doch von Massimo Rendina hast du nie erzählt. Erst als ich später, einige Jahre nachdem du weitergegangen warst, mit ihm sprach, erfuhr ich, was wirklich passiert war. Er war der Erste und Einzige, der mir endlich erklärte, was du nach deiner Rückkehr aus dem Krieg in den Monaten um den Fall des Faschismus wirklich getan hattest. Die anderen um dich herum, also deine Frauen, taten weiterhin so, als hätten sie nichts gewusst. Mama zum Beispiel. Oder sie wollten sich nicht mehr damit beschäftigen, wie deine Schwester Maria Theresa. Selbst von ihr, der geliebten Tante mit ihrer legendären Neigung zu Wahrheit und Gerechtigkeit, hatte ich nichts als milde Worte gehört. »Was hat Papa denn in den ersten Monaten nach dem Krieg getan?«, hatte ich sie gefragt. Und nach kurzem Nachdenken hatte sie, loyal gegenüber ihrem verstorbenen jüngeren Bruder, der sich nicht mehr wehren konnte, erwidert, er musste nachdenken. Massimo Rendina war also der erste und einzige, der in Bezug auf dich das hässliche Wort mit F benutzte, an dem sich niemand die Finger verbrennen wollte. Faschismus ist kein politisches Phänomen, erklärte er mir. Faschismus ist eine Geisteshaltung. Und für dich verwandte er den Begriff anständiger Faschist. Seither bin ich verwirrt, Papa. Denn ja, in der Hinsicht bin ich einverstanden. Faschismus ist eine Geisteshaltung. Es ist ein gewaltvoller, armseliger Götzendienst an den Hierarchien der Macht. Selbstherrlichkeit und Missbrauch gegenüber Untergebenen, unterwürfiger Opportunismus gegenüber Vorgesetzten. Doch du hast dich mit deinen Vorgesetzten immer angelegt und dadurch weniger Karriere gemacht als erhofft, während du von deinen Untergebenen zu Taufen und Hochzeiten eingeladen wurdest. Aber vielleicht ist Faschismus mehr als alles andere eine Art aufgeblasene Feigheit. Ist protzige Eitelkeit verbunden mit einem untrüglichen Gespür dafür, woher der Wind weht? Vielleicht ist der banale Verherrlichung des Konformismus, vergifteter, zu sozialer Kälte verkommener Selbsterhaltungstrieb, Amoral im Dienste des Eigeninteresses oder höchstens im Interesse der eigenen Leute. Aber nachdem ich jetzt gelesen habe, was du noch im März 1945 geschrieben hast, weiß ich, dass man dir vieles vorwerfen kann, aber sicher kein berechnendes Gespür für die günstige Gelegenheit und viel weniger für deinen eigenen Vorteil. Kurz gesagt, Papa, was hast du mit deinem persönlichen Faschismus gemacht, als es mit dem kollektiven Faschismus vorbei war? Hat er in dir überlebt wie ein Virus, das sich versteckt und von einem Moment auf den anderen deine Nervenbahnen zerstören kann? Oder ist er verschwunden wie ein böser Infekt, besiegt von den weißen Blutkörperchen aus persönlichen wie kollektiven Tragödien? Ich dachte immer, die richtige Antwort sei letztere, bis mir Massimo Rendina eure Geschichte erzählte und ich die ganze Sache und auch dich seither noch weniger verstehe als zuvor. Glück. Unter den Alpini erlebte ich den größten Frieden, begleitet von der Scham, die üblich ist, wenn man glücklich ist und schweigt. Doch ich erlebte auch den größten Schmerz, denn die meisten von ihnen schmolzen dahin wie Schnee in der Sonne. Ich blieb mit meinem unverschämten Glück allein zurück, als hätte mir jemand auf dem großen Markt ein Brandzeichen aufgedrückt, an dem das Glück mich fortan erkennen konnte. An Annas Hand. In Wahrheit gab es noch eine weitere Geschichte unwahrscheinlichen Überlebens, wobei eigentlich zwei. Von beiden habe ich erst Jahre später gehört. Die familiäre Legendenbildung hatte die beiden anderen Fronten, Griechenland und Jugoslawien, wohin man dich noch vor dem großen Bogen des Don geschickt hatte, einfach gestrichen. Und das Gleiche galt für die nationale Legendenbildung. Von all den Schauplätzen des Krieges, an denen Italiener gekämpft hatten, fanden nur zwei Eingang ins kollektive Historienepos. Der Rückzug aus Russland sowie die Berge und Städte der Resistenza. Es ist kein Rätsel, warum der Partisanenkampf nahezu unverzüglich in den Kanon der kollektiven Erinnerung aufgenommen wurde. Die jungen Helden sorgten nicht nur für die Wiederherstellung der nationalen Ehre, sondern auch dafür, dass die Italiener über die recht klägliche Anzahl derer hinwegsehen konnten, die sich in den 20 Jahren zuvor wirklich dem Faschismus widersetzt hatten. Auch Partisanen hatte es nicht besonders viele gegeben und du warst, wie ich jetzt mit Sicherheit weiß, keiner von ihnen. Doch gemessen an denen, die sich heute rühmen, Nachkommen eines Partisanen zu sein, müssen sie ganze Hundertschaften an Kindern gezeugt haben. Man sagt, der Erfolg habe viele Väter. In Italien hatte der Sieg über den Nationalsozialismus vor allem sehr viele Kinder. Weniger offensichtlich ist jedoch, warum von allen Fronten, an denen Italiener gekämpft haben, nur jener zwischen Russland und der Ukraine feierlich gedacht wird. Und warum sich darüber hinaus der Großteil der Erzählungen aus jenen zwei Jahren der italienischen Präsenz in den Ländern der Schwarzen Erde auf ein einziges Ereignis beschränkt. Das Debakel im Winter 1942-43 und die Flucht durch die eisige Steppe. Während sich über die Erlebnisse der italienischen Soldaten in Griechenland, Albanien und Jugoslawien der Mantel des Schweigens legte, konzentrierte sich alles auf die Rückkehr, die du nur in deinem Buchtitel andeutest, ohne über sie zu schreiben. Über euch abgerissenen, in Decken gehüllten Alpini, die sich halb blind durch den Schnee kämpften, über die schwarzen Flecken der Leichen aus den versprengten Kolonnen im endlosen Weiß, über die Deutschen mit dem starren Blick, die der Erzählung nach achtlos in ihren Lastwagen an euch vorbeifuhren, ohne Hilfe zu leisten. Wer zu Hause geblieben war, konnte sich an die eiskalten Blicke der Deutschen noch gut erinnern. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Erzählung wahr ist. Die fast zweijährige deutsche Besatzung gestattete den Italienern die Illusion, im gesamten Zweiten Weltkrieg nur einen Feind gehabt zu haben: die deutschen Invasoren. Dass wir selbst die Verbündeten der Nazis gewesen waren und das sogar mehrere Jahre lang, daran wollte man lieber nicht mehr rühren. Und die tragischen Umstände des Rückzugs aus Russland erwiesen sich als äußerst hilfreich, um diese Lesart zu untermauern. Die Schuld lag demnach allein bei den Deutschen. Die Italiener waren bloß die Leidtragenden. In der Folge legte sich ein trüber Schleier über die Erinnerungen, durch den nur zwei Erfahrungen deutlich erkennbar blieben: die der Opfer und die der Helden. Die tragische Flucht durch die verschneite Steppe war die einzige Episode, in der Italiener in Uniform beide Profile erfüllten. Deshalb blieb der an der Ostfront der einzige Kriegseinsatz, von dem weiterhin erzählt wurde, von dir wie von allen anderen. Und Rückzug aus Russland wurde ihr unvergänglicher Titel. Doch bevor man sich von einem Ort zurückzieht, muss man erstmal dort angekommen sein. Aber über die Ankunft von dir und deinen armen Alpini in diesem Russland, das ja größtenteils die Ukraine war, wurde nicht mehr gesprochen.
Nina Kunzendorf mit dem zweiten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag. Eine Koproduktion von NDR Kultur und Bayern 2 2024. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Das ganze ungekürzte Buch in 18 Folgen in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Die EU-Kommission will stärker als bislang geplant gegen irreguläre Migration vorgehen. Am Abend hat Kommissionspräsidentin von der Leyen dazu einen Brief an die 27 Mitgliedstaaten vorgelegt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
In dem Brief kündigt von der Leyen einen neuen Gesetzentwurf an. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll er so wörtlich klare Kooperationsverpflichtungen für abgeschobene Personen enthalten. Was damit genau gemeint ist, bleibt allerdings unklar. Grundsätzlich gehe es darum, dass der Prozess der Rückführungen reibungsloser abläuft. Deshalb sei es auch wichtig, dass die Mitgliedstaaten wieder stärker gegenseitiges Vertrauen aufbauen und Entscheidungen eines Landes nicht von einem anderen in Frage gestellt würden. Erst im Frühjahr hatten sich die EU-Staaten nach langen Diskussionen auf eine Asylreform verständigt, die unter anderem verschärfte Abschieberegeln vorsieht. Streit gibt es aber nach wie vor. So hatten erst im vergangenen Monat Ungarn und die Niederlande